Der nächste Talk handelt von Retro-Chips selbstgemacht, historische Hardware in FPGAs nachbauen. Es geht darum, dass Retro-Computing verbinden ja viele heutzutage nur noch mit Emulatoren. Wenn ich so ins Publikum gucke, denke ich, dass manche früher vielleicht auch noch an den Geräten selber gespielt haben. Ich wollte euch jetzt nicht direkt alt nennen. Genau, und genauso ist es auch für unseren Speaker. Damals war das ganz modern, was es so gab, und heute heißt es Retro. Und heute haben wir leider auch das Problem, dass sehr, sehr viel einfach nur noch emuliert wird. Das ist super, das ist schön. Wir können Spiele spielen, die wir vielleicht vor Jahren das letzte Mal gespielt haben, und entdecken Dinge neu. Und es ist auch toll, dass viele von euch vielleicht auch Emulatoren schreiben oder weiterentwickeln. Das ist großartig. Gebt euch selber einen Applaus dafür, falls hier jemand ist. Ey, die anderen können auch applaudieren. Dankeschön. Aber den großen Applaus habt ihr euch natürlich zu Recht aufgehoben für unseren Speaker Till Haarbaum. Ihr kennt ihn vielleicht von der GPN, da hat er schon ein paar Vorträge gehalten. Er bezeichnet sich selber als Freizeit-Hardware-Hacker. Und er hat sehr, sehr viel Erfahrung bereits mit den FPGAs gemacht. Er wird euch im folgenden Talk zeigen, sowohl wie ihr diese Dinge programmieren könnt, aber auch wie ihr Hardware selber bauen könnt, damit ihr praktisch eure eigene Retro-Maschine zu Hause habt. Und ich bitte euch jetzt den großen Applaus für unseren Speaker.
Danke. Vielen Dank. Ich nehme an, jeder hier hat schon mit Arduino gebastelt. Machen wir es andersrum. Wer hat noch nie so ein Arduino benutzt oder so ein Arduino-ähnliches Gerät? Alle haben sowas benutzt. So, ich bin dazu da, euch mal was anderes vorzuschlagen. Genau, Einladung hatten wir schon. Muss ich gar nicht erklären. Das ganze alte Retro-Zeug, das ist historisch gewachsen. Da ist viel drauf aufgebaut. Das sind die Anfänge, die sind erhaltenswert. Müssen wir nicht drüber reden. Und zur Erhaltung, da gibt es doch diese ganzen Emulatoren. Klar. So, haben wir auch alle benutzt. Ist prima. Sind wir auch alle furchtbar dankbar für, dass es das gibt. Aber da fehlt was. Das, was ein bisschen verloren geht bei der ganzen Nummer, ist die Hardware selber. Die Emulatoren sind irgendwie dabei, und irgendwo muss ja in dem Emulator-Code auch drinstecken, was die Maschine damals so gemacht hat, wie sie funktioniert hat. Aber so das Ganze, was für einzelne Chips das waren, wie die genau funktioniert haben, geht dabei ganz schön verloren. Links der Commodore Amiga, rechts der C64, zwei richtige Klassiker, haufenweise uralte Chips. Die gibt es heute so nicht mehr. Die kann ich alle noch kaum noch kaufen. Manche bis vor ein paar Jahren noch. Viele davon, gerade diese Spezialbausteine, die da drauf sind, die gehen auch langsam kaputt. Die sind dann nie für so lange Betriebszeiten ausgelegt worden. Die werden heiß. Heiß heißt bei so einem Halbleiter immer, er leidet, er wird älter. Und nach so vielen Jahren, also 40, 50 Jahre, die Dinger jetzt auf dem Buckel haben und teilweise viele Betriebszeiten, ist die Zahl der Halbleiter und Hardware-Komponenten, die stirbt, sehr, sehr groß. Könnte man natürlich sagen, gucke ich doch in den Emulator-Quellcode rein, da muss es ja irgendwo drin versteckt sein, wie das alles da war, wie das funktioniert hat. Das ist ja eine schöne Dokumentation eigentlich. Ich habe mal kurz geguckt, der Weiß, dieser Standard C64-Emulator, den jeder von uns nutzt, das sind 30 Megabyte Source-Code total, und allein diese CPU-Emulation da drin sind immerhin 101 Kilobyte. Also da ist schon das Know-how irgendwie drin, aber es ist tatsächlich die Nadel im Heuhaufen. Also da wieder rauszulesen, wie hat das Zeug damals tatsächlich funktioniert, ist kaum möglich. Software scheint irgendwie nicht das rechte Mittel zu sein, um eine Hardware nachzubilden. Stellt sich die Frage, warum eigentlich nicht? Also warum soll denn eine Software, die auf einer Hardware läuft, nicht in der Lage sein, diese Hardware vernünftig nachzubilden? Wo ist denn das Problem? Das Problem ist, dass Hardware parallel arbeitet. Und das ist was Software normalerweise nicht tut oder nur sehr begrenzt. Also im Beispiel hier, in so einem C64 ist mal mindestens eine CPU drin, die ganze Zeit einen Befehl nach dem anderen schrittweise ausführt. Das macht die bei einem 1 MHz-Takt, den die damals hatte, immerhin 1 Million Mal pro Sekunde. Also alle Mikrosekunde muss sie den nächsten Schritt irgendwie vollziehen. Nicht gleich einen ganzen Befehl, aber irgendwie so ein Mikroschritt wird es jedes Mal sein, alle Mikrosekunde. Und exakt zur gleichen Zeit läuft dieser Videocontroller, der die Pixel auf dem Bildschirm ausgibt, auch und gibt alle 125 Nanosekunden einen Pixel aus. Wenn ich das nachbilden wollte, Dann würde ich so einen Emulator schreiben, der macht das alles nacheinander. Das heißt, wir sagen also ein Pixel, noch ein Pixel, noch ein Pixel. Und jedes vierte Pixel müsste er dann mal kurz gucken, was die CPU jetzt eigentlich treiben möchte, damit das so von der Verzahnung genau funktioniert. Das sind Raten, die sind schon irgendwie auch für einen modernen PC sportlich. Also irgendwas 125 Nanosekunden lang zu tun und dann irgendwas anderes, das ist auch was eine moderne CPU ungern tut, da große Taskwechsel zwischen irgendwelchen Dingen hin und her zu wechseln. Könnte man sich jetzt sagen, dann meist mir doch einfach, dann lasst die CPU, diese unechte, emulierte CPU, einfach so ein paar Millisekunden lang pseudo laufen und dann ist das ein Programmstück und dann schalte ich alle paar Millisekunden mal um auf die Videodarstellung, die macht das Bild. Und da ganz links unten in klein habe ich meinen kleinen Galagino abgebildet. Das ist so ein kleiner Emulator, den ich mal auf Arduino und ESP32 gebaut habe, eben ein Emulator. Und der macht genau das. Also der kann da prima Gallagher-Spiele laufen lassen, dann macht er mal ein paar Millisekunden lang CPU nach. Wenn er der Meinung ist, jetzt braucht man ein neues Bild, alle so und so viele Millisekunden, dann geht er zum Bildschirm, macht das. Das geht schon, aber manchmal geht es nicht. Vor allem bei diesen richtig klassischen Homecomputern. Also der C64 ist so ein Beispiel. Weiß nicht, wer die Dinger noch kennt, wer die mal im Original gesehen hat. Die stellen zum Beispiel immer so einen Bildschirmrahmen außen her. Also um das Bild herum ist immer ein einfarbiger Rahmen gewesen. Das war damals, weil die Dinger auf Bildröhren liefen und auch auf Fernsehern dargestellt haben. Und diese Fernseher, musste man einjustieren, wie groß das Bild eigentlich dargestellt wurde. Und weil es beim Computer ein bisschen blöd ist, wenn außen so die äußeren Zeilen des Textes oder Bildes oder der Menüs abgeschnitten sind, haben die gesagt, hey, dann machen wir das Bild so ein bisschen zentral klein und machen es so, dass egal, was jetzt der Fernseher oben und unten rechts und links abschneidet vom Bild, das, was eigentlich wichtig, Inhalt ist, soll erhalten bleiben. Deswegen hatten die früher immer diese Rahmen außen ums Bild. Das hat die Hardware so gemacht, da war ein Rahmen, da konnte man eigentlich außen nichts darstellen. Dann kamen ganz trickreiche Programmierer und haben natürlich genau das geschafft. Also eigentlich sollte die Hardware das nicht können. Das da oben rechts ist jetzt, auf der linken Seite ist das Originalbild vom C64, wie er startet, und rechts ist das Whizboy-Spiel. Und komischerweise hat das Whizboy-Spiel genau in diesem Bereich, in dem man ja eigentlich nichts darstellen kann, was dargestellt. Das haben die gemacht, indem diese CPU und der Videochip verzahnt wurden. Also die haben exakt, während der Videochip dieses Bild gemalt hat, angefangen, in den Konfigurationsregistern des Videochips rumzuprogrammieren. Und wenn man das macht, dann ist auf einmal der Bezug zwischen der Videodarstellung und der CPU extrem eng. Dann muss die Videodarstellung exakt darauf reagieren, in welcher Zeile, an welchem speziellen Bildpunkt jetzt die CPU, die ganze Zeit mitgemacht hat, irgendwas verändert hat, irgendwas ganz Merkwürdiges in der Hardware umprogrammiert hat. Wenn die das gemacht hat, dann kommt man auf einmal doch auf dem Rand irgendwas darstellen oder hier beim Atari ganz viele Bildfarben darstellen und das Bild auch aufblähen auf die gesamte Bildschirmgröße. Das ging schon, aber bedeutet eben, wenn das Software nachbauen soll, wird es wahnsinnig aufwendig. Das ist einer der Gründe, weshalb diese richtig perfekten Emulatoren auch heute richtig fette CPUs gebrauchen. Ist aber auch der Grund, weshalb sich diese Emulatoren kaum zur Dokumentation eignen. Jetzt wäre es doch schön, wenn man diese Hardware nicht in Software beschreiben könnte, sonst wenn es sowas gäbe wie so eine Hardware-Beschreibung. Also wenn ich diese alten Hardware sinnvoll irgendwo dokumentieren könnte, kann man natürlich als Bild machen, kennen wir alle Schaltpläne. Das Problem ist, auf so einem Schaltplan so groß er ist, die Chips, die auf dem Ding drin sind, sind einfach nur Rechtecke. Also da ist zwar so ein bisschen, wie welcher Chip mit welchem verschaltet würde, versteckt, aber der Inhalt der Chips ist da nicht dokumentiert in den Schaltplänen. So, dann wäre es natürlich ganz hübsch, wenn man das vielleicht in Code machen könnte, so eine Textdarstellung, die ganzen Retro-Tipps darstellen, das kann man. Es gibt HDLs, nennt sich das, Hardware Description Language, also Hardware-Beschreibungssprachen, da kann man genau das machen. Die sind sehr, sehr alt, die gibt eine ganze Handvoll davon, aber die beiden verbreiteten Hardware-Beschreibungssprachen sind Verilog und VRDL. Verilog wurde ursprünglich zur Simulation von Hardware geschrieben und entworfen, VRDL zur Dokumentation. Tatsächlich kann man sie beide prima zur Dokumentation nutzen. Das ist genau das Richtige, was wir eigentlich haben wollen. Und man kann sie zur Synthese benutzen. So, und jetzt wird es spannend, denn wer dokumentiert denn freiwillig irgendwas, wo man nicht anfangen kann? Also, wenn wir dokumentieren, dann meistens, weil wir irgendwas damit anfangen wollen, weil wir was davon haben wollen. Wir wollen was erleben. Und das heißt, wenn ich die Hardware dokumentiert habe, möchte ich sie auch wieder zum Leben erwecken und wieder laufen lassen. Links ist mal so ein typisches Hardware-Modul, so ein VRDL-Code, nee, das ist jetzt Verilog. Und rechts ist dann, was man draus machen kann, da läuft ein Pac-Man. Das ist tatsächlich ein in Hardware nachgeschriebener Pac-Man-Automat. So, jetzt wollte ich ein bisschen beschreiben, wie das funktioniert. Also, was hat es denn auf sich? Wie beschreibt man denn so eine Hardware durch Text? Sieht erstmal aus wie ein normales Computerprogramm. Das ist jetzt ein ganz, ganz kurzes Verilog-Beispiel. Da kann man eben statt irgendwie eine Integer-Variable legt man dann Wire an, also tatsächlich ein Stück Draht. nennt die ein bisschen, sagt, hier ist ein Draht, an dem eine Leuchtdiode dran ist. Und dann gibt es noch zwei Drähte, wo Tasten dran sind. Und dann kann ich unten so eine Gleichung aufschreiben. Leuchtdiode gleich, Taste 1 und Taste 2. Das ist ein Und-Gatter. Also sobald die Wires von diesen Tasten beide eine 1 liefern, wird die Leuchtdiode eingeschaltet. Jetzt könnte man sich sagen, das sieht ja irgendwie bekannt aus. Also jetzt will er mir Arduino ausreden. Aber das sieht doch genau aus wie Arduino. Das ist doch so ein C-Sketch mit einer Integer-Variable und zwei anderen. Das sieht ja praktisch genauso aus. Also ist doch dasselbe irgendwie. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ein ganz klein wenig komplexer. Jetzt sind es auf einmal drei Leuchtdioden. Eine geht immer an, wenn ich beide Tasten drücke. Eine geht an, wenn ich nur eine Taste gedrückt habe. Und die dritte soll angehen, wenn ich gar keine Taste gedrückt habe. Das soll natürlich gleichzeitig passieren. Ist ja Hardware. Wenn ich das jetzt wieder in meinem Arduino-Sketch schreiben würde, hier, da. Na, sieht auch wieder genauso aus, hat jetzt aber einen fundamentalen Unterschied. Das, was in so einem Arduino-Sketch passiert, passiert nacheinander. Das ist eine klassische CPU, die macht von oben nach unten, führt den Code aus. Und das ist eben der große Trick an diesen Hardware-Sprachen, was es aber auch wahnsinnig schwierig macht, diese Denke von der Software in die Hardware-Beschreibung zu übertragen. Denn das ist von der Ansicht irgendwie dasselbe, von dem, was passiert, was völlig anderes. Und jetzt kommt mein gemeiner Trick, was da der Unterschied ist. Genau, in der HDL wird alles parallel ausgeführt und in der Software wird alles gleichzeitig ausgeführt. HDL ist parallel, Software nicht. Deswegen wird aus dem, was ich eben hatte, diesem mach mal einen Pixel, mach mal noch einen Pixel, mach mal noch einen Pixel, jetzt mach mal eine halbe CPU-Befehl, jetzt mach wieder einen Pixel, wird nämlich genau das hier. Also dann kann ich es aufbrechen, ich kann völlig unabhängig die CPU beschreiben, muss mich nicht darum kümmern, dass eigentlich noch andere Dinge passieren und kann ganz in Ruhe den Videochip beschreiben, muss mich auch überhaupt nicht darum kümmern, dass irgendwann noch eine CPU ins Spiel kommt. Und das kann ich super nutzen dafür, dass es ganz, 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 ganz viele verschiedene Chips gibt, ganz, ganz viele Komponenten, die entwerfe ich alle einzeln. Ich muss nicht wie beim Emulator gucken, ah, jetzt muss der was machen, eigentlich müsste gleichzeitig der auch noch was machen, was den Code unheimlich aufbläht. Ich mache die Sachen alle völlig unabhängig miteinander. Ja, macht diese Schnittstellen, macht eine CPU, macht ein bisschen Videocontroller. Gibt aber so Tricks. Audio kann ich auch, wer kennt diesen Chip da? Das ist der, wer weiß, was es ist? Ein SID, genau. Das ist der berühmte SID vom C64. Kann ich ja auch nachbauen. Ja, da endet es tatsächlich. Na, nochmal, der ist zu weit gesprungen. So, es gibt nämlich Grenzen dieser Hardware-Beschreibung. Und eine davon ist, ich kann nur digitale Dinge beschreiben. Und dieser SID, das war der Wunderbaustein überhaupt, der war zur Hälfte analog. Also den zu beschreiben ist tatsächlich nicht in der Original... Ist tatsächlich nicht in der Form möglich, die es schön wäre. Was auch schwierig ist, ist Dinge, die zu verschiedenen Zeiten passieren. So, der macht das ein bisschen, der Chip, der macht es ein bisschen. Das ist FPGAs mögen das auch nicht, diese HDL-basierten Systeme. Muss man ein bisschen drauf achten. Es gibt noch ein paar andere Fallen hier und da, aber im Großen und Ganzen ist tatsächlich die Beschreibung einer Hardware in so einer Hardware-Description-Language tatsächlich sehr viel einfacher, als wenn man das in Software versucht. Aber man muss verdammt mitdenken dabei. Diese Tatsache, dass Dinge gleichzeitig passieren, ist furchtbar schwierig. Jetzt würde man zum Beispiel hier denken, wer schon mal ein Arduino programmiert hat, denkt sich, ja, was hier passiert, sehe ich ja sofort. Leuchtdiode geht an, geht sofort wieder aus, geht sofort wieder an, geht sofort wieder aus. Das wird so von oben nach unten ausgeführt. Bei Software stimmt das. Wenn ich das in einen HDL reinmache, was wird denn daraus, dass da was gleichzeitig passiert? Was soll denn aus Leuchtdiode an und Leuchtdiode aus gleichzeitig passieren? Was tatsächlich passiert ist, die Leuchtdiode ist einfach aus. Also es passiert nur das, was am Ende die übrig bleibt, sozusagen. Also der letzte Zustand ist, der erhalten bleibt. Das kann man nutzen, wenn man auch so Bedingungen reinschreibt. Sowas wie, eigentlich sollte die Leuchtdiode aus sein, aber unter dieser Bedingung ist sie dann doch an. Nichtsdestotrotz, alles passiert gleichzeitig, was zum Beispiel Debugging unglaublich unangenehm macht, weil ich kann nicht irgendwo ein Debug-Statement einbauen. Also was soll denn eine sofort schlagartig ausgehende Debug-Ausgabe sein und alle anderen auch gleichzeitig? So einfach ist es nicht. Also es sieht ähnlich aus, funktioniert am Ende aber tatsächlich anders. Ist aber einfach, wenn man es mal mitgemacht hat, sehr interessant. Bleibt natürlich die Frage, was mache ich denn mit der Hardware-Description-Language, mit der HDL-Beschreibung am Ende? Also habe ich meinen PC schön dokumentiert, wunderbar, aber kann ich da mehr mitmachen? Ja, ich kann es simulieren. Dann habe ich so einen großen Haufen von Waveforms auf dem Bildschirm und sehe, wie die ganzen Signale sich bedienen. Das ist ein bisschen wie so ein Oszilloskop. Auf dem Oszilloskop sieht man an einer echten Schaltung ja auch, was wann passiert. Und genau dasselbe würde in der Simulation jetzt auch passieren. Und wenn man es richtig gemacht hat, verhält sich dann der simulierte Chip genau wie das Original, wenn man Oszilloskop dran hält. Oder aber ich beschließe, und da wird es langsam lustig, ich möchte echte Hardware nehmen. Ich möchte wirklich was bauen, was genau das, was ich hier dokumentiert habe, auch ausführt. Also was brauchen wir denn? Ich möchte jetzt mit Hardware so ein Ding nachbauen. Ihr seid jetzt total motiviert, sagt Arduino, das war gestern, ich will mal richtig Hardware bauen. Was brauche ich denn? Wenn ich so ein FPGA dafür nehmen will, brauche ich ein FPGA-Board. Ich brauche irgendwas, um dieses FPGA-Board mit dem PC zu verbinden, um Daten drauf und runter laden zu können und meine am PC gecodeten HDL-Code darüber zu kriegen. Und ich brauche irgendeine Synthese-Software. Hatten wir eben Synthese, wenn ich aus der Hardware-Beschreibung tatsächlich so eine Chip-Konfiguration mache. Das drei brauche ich und da gehen wir jetzt ein bisschen durch. Wie kaufe ich denn das? Also wer von euch jetzt starten möchte, kriegt jetzt so ein bisschen eine Anleitung, wie er da reinsteigt, was er dafür braucht. Ein FPGA-Chip, der für die Retro-Nutzung geeignet ist, was das jetzt genau bedeutet, kommen wir gleich zu. Ich brauche ein bisschen Speicher, hatten die Kisten damals auch, brauche ich also auch irgendwie auf meinem Board. Ich möchte sicherlich wahrscheinlich Video ausgeben, das ist relativ klar. Ich brauche aber auch eine Eingabe, irgendwie eine Tastatur, ein Joystick, was auch immer die damals hatten. Irgendeinen Massenspeicher, damals ein Diskettenlaufwerk, heute mal gucken. Und Audio will ich auch ausgeben. Also was kaufe ich mir für eine Hardware, für eine 8-Bit-Maschine? Ich möchte jetzt zum Beispiel mein C64 nachbauen, mein VC20. Da kommt jetzt ein ganz abstrakter Wert raus, 8000 LUTs, das sind diese Einheiten in dem FPGA, die was rechnen können. Das ist jetzt einfach ein Erfahrungswert, wenn man die irgendwo im Internet ordert, bei AliExpress guckt oder bei Amazon. Und dann kriegt man immer diesen LUT-Wert, Lookup-Tables. Und da kann ich euch aus dem Bauch raus jetzt so sagen, wenn ihr mit 8 Bittern was machen wollt, dann braucht ihr so ein 8000 Logic Units. Das ist ungefähr der Start. Ich brauche noch irgendwas für eine Videoausgabe auf dem Board. Ich brauche irgendwelche Schnittstellen für Joysticks und Tasten. Dann nehmen wir gerne was aus dem Arduino-Bereich, was man so anstecken kann. Und als Massenspeicher heutzutage eine SD-Karte ist eigentlich das Naheliegendste. Dann kann ich mir so ein Board kaufen, hier so Terrasic DE1 heißt das. Das ist so ein Board, kann ich einfach bestellen. Das wird von den Boardherstellern, von den FPGA-Herstellern oder deren Kollegen gebaut, damit wir damit experimentieren können. Und wenn wir dann irgendwann ein großes Produkt machen, dann sind wir vorbereitet. Oder aber, man nimmt so ein Tanango Nano 9K in diesem Fall. Das ist so ein kleines Platinchen, relativ kurz auf dem Markt, jetzt glaube 2 Jahre ungefähr. Oder ich nehme eine Nummer größer, ich möchte einen 16-Bitter machen, so diese Atari ST, Amiga, diese Größenordnung. Dann sind wir so bei 20.000 Lookup-Tables, dann ist das Terrasic D2 langsam der interessante Baustein. Oder so ein Tang Nano 20K, das sind jetzt so Begriffe, die kann man dann mal googeln, wenn man so in die Richtung was basteln möchte, das ist so die Größenordnung. Und dann brauche ich als USB langsam als Schnittstelle bei Tastaturen, kriege ich kaum noch was anderes. Und Video-HDMI ist ja auch heutzutage ein Muss. Jetzt die Frage, warum kommt denn jetzt damit? Klassischerweise war das so diese Platzhirsche, also Xilinx ist in Wirklichkeit Intel, einer der großen FPGA-Hersteller, der andere große ist Altera, in Wirklichkeit inzwischen AMD. Die haben ausgefeilte Boards, ich habe auch eins hier liegen, das ist so eins. Die sind nicht ganz billig, da ist alles drauf, was ich zum Ausprobieren brauchen könnte. Das ist so ein Testboard, also ich kann hier meine Hardware anschließen, ich kann den dann programmieren und dann kann ich damit Tests fahren. Das ist genau das, was wir auch früher für diese ersten FPGA-Experimente genommen haben. Oder aber, und das ist relativ kurz auf dem Markt, sind diese chinesischen kleinen Boards. Das hier ist eins, das Tang Nano 20K. Klitzeklein, sieht aus wie ein Arduino und kostet nämlich auch nur einen Bruchteil. Das ist erst relativ kurz und die sind ganz nett eigentlich, weil sie eben wenig Geld kosten, klein und handlich sind und trotzdem relativ viel mitbringen. Oder wir bauen es einfach ganz selber. Das war tatsächlich vor 12 Jahren ungefähr, 2012, als ich dieses Board gebaut habe, weil es eben diese billigen Boards nicht gab. Alles andere waren so 500€, 1000€ Konstruktionen. Das war mir zu teuer, also habe ich selber designt. Das würde ich heute nicht mehr machen. Heute gibt es die kleinen, billigen Fernostprodukte. Kann man prima mitarbeiten. Also brauche ich noch einen Programmieradapter. Tatsächlich brauche ich nicht, wenn ich so ein Development-Board mir nehme, sind diese Programmieradapter schon on board. Das sind genau ein USB-Schnittstelle, die ich an PC klemmen kann, ein kleiner Controller, der es für mich regelt. So mal beispielhaft, wo das auf diesen beiden Boards tatsächlich drauf ist. Also auch das kriege ich da relativ gut mit. Und dann brauche ich noch eine Synthese-Software, irgendeine GUI, eine IDE, mit der ich ein bisschen Code schreiben kann, runterladen kann, programmieren kann. Auch das kriege ich in der Regel kostenlos mitgeliefert, sind dann zwar irgendwie manchmal große Closed-Source-Blobs. Gibt es auch Open-Source-Varianten? Josus, muss ich zugeben, habe ich noch nicht richtig ausprobiert, habe ich mal versucht, habe ein bisschen drüber gestolpert. Das Ding ist auch hier so ein bisschen, die Platzhirsche sind die etablierten, da läuft das alles problemlos. Das ist aber groß und bulky und eigentlich möchte man ja lieber die modernen kleinen Sachen unterstützen. Open-Source, Fernost, weil die sind schon ein bisschen sperriger. Also da muss man sich schon, wenn man auf die billige Schiene geht, tatsächlich so ein bisschen auf mehr Hürden einstellen, aber das kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr Open Source einsetzt, da kannst du eher mal ein bisschen haken, aber andersrum hat man dann schöne große Foren, also das ist so ein Pro- und Contra-Ding, aber das läuft ganz gut. So, jetzt habe ich frei. Jetzt haben wir so ein kleines FPGA-Board uns gekauft, haben irgendwie 15€ ausgegeben, das ist das, was man heute ausgeben muss, um starten zu können. Nehmen wir so ein Hello World-Beispiel. Also Hello World in VRDL sieht so aus, man hat irgendwo oben die Eingänge, Clock und einen Leuchtdiodenausgang. Das sind die Anschlüsse, die man an so einem Board dann hat. Und innen drin wird ein Zähler laufen gelassen. Der Clock zählt den Zähler hoch, die Leuchte wird dann ausgeschaltet, alles gut. Man braucht noch so ein paar andere Dinge. SD-Rahmen, das sieht alles furchtbar komplex aus. Das würde man eigentlich unter einem Emulator, wird man irgendwo einen Malloc machen, sich ein bisschen Speicher besorgen. Da muss man jetzt riesige Codezeilen schreiben, die sind eigentlich SD-Rahmen-Controller selber machen, aber keine Sorge, Google ist euer Freund. Also das muss man tatsächlich nicht sagen, das haben schon viele andere Leute gemacht für diese Boards, da kann man sich einfach bedienen. Code nicht selber, was du nicht auch googeln kannst, dasselbe gilt für HDMI, da gibt es schon Vorlagen. Das heißt, wenn man sowas selber machen möchte, man kann den ganz gut selber schreiben, immer dann ist es prima, wenn der Arduino es nicht leistet. Wenn man so einen Retro-Computer laufen lassen will, der soll perfekt sein, dann ist so ein Arduino am Ende. Das ist der Moment, wo man umsteigen kann auf ein FPGA. Die Hürden sind nicht kleiner, aber es sind deutlich andere. Ich finde, es sind interessantere. Wer mit dem Arduino durch ist, hat hier was ganz Neues zu entdecken. Und das Ergebnis ist einfach kleiner, billiger und cooler. Man kann alles mit allem verbinden in so einem FPGA-Board. Man kann sich irgendwo aus dem Internet ein CPU runterladen. Das lässt sich 1:1 tatsächlich umsetzen. Man hat rechts den Chip. Links hat man die Beschreibung der Anschlüsse-Chips. Also was im Schaltplan an den Pins dran ist, hat man auch in der HDL-Beschreibung. Kann es einfach miteinander verbinden und hangelt sich so durch. Muss man nicht unbedingt mit dem Amiga oder C64 starten. Dann nimmt man sich vielleicht was Kleines für den Anfang. So ein ZX81, weiß ich, wer noch kennt. Uralter kleiner Computer, das wäre das, was man als erstes nimmt. Und tatsächlich sind das unbestellte Felder. Also für die einfachen, billigen 15-Euro-Chips gibt es das alles noch nicht. Dann baut man sich einen Prototypen, so Arduino-Style, steckt man sich ein paar Sachen zusammen oder startet mit dem Board ganz allein. Das funktioniert relativ gut. Oder man nimmt sich Hilfe aus Fernost, Platinenfertiger, baut sich ein bisschen was außenrum, hat dann hier Joystick-Anschlüsse und so weiter. Das rechts ist von mir, das links haben dann andere Leute nachgebaut, eigene Varianten gemacht. Das funktioniert, kostet alles Open Source und der Lohn ist am Ende. Man hat sowohl den Chip dokumentiert und die ganze Hardware des Retro-Computers, aber man hat eben auch was lauffähig ist, was man benutzen kann, mit dem man spielen kann. Sieht ein bisschen frickelig vielleicht aus, dann baut man halt weiter. 3D-Drucker heutzutage sei Dank, eine schicke kleine Tastatur dafür. Oder irgendwelche neuen Mäuse im 3D-Druck nachgemacht. Das geht alles. Also man hangelt sich so durch und kann sich tatsächlich für relativ kleines Geld heutzutage, 30, 40 Euro, da steigt es ein, eigene Chips entwerfen, eigene Hardware bauen und kann die Computer von damals tatsächlich nochmal komplett nachbauen. Und da möchte ich euch zu einladen, googelt halt, sucht euch so ein billiges Board raus, wenn es euch interessiert, Einstiegspreis 20, 30 Euro. Googelt nach dem Chip, der da drauf ist, ihr findet Beschreibungen der CPUs, der klassischen, der Videocontroller und dann baut man sich ein bisschen Glue-Logic dazwischen und hat tatsächlich das erste Mal selber einen Chip gebaut, der ein Videobild auf dem HDMI-Fernseher darstellt. Das ist schon was anderes. Das sind nicht diese kleinen Displays, die man sonst so hat, sondern das ist tatsächlich was man sonst mit dem Arduino so kaum so erleben kann. Deswegen seid eingeladen, macht mit, macht mal was anderes als Arduino. Danke.
Vielen Dank. Wir haben noch 10 Minuten Zeit für ein Q&A. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Da hinten ist eine Frage, du bekommst dein Mikrofon.
Ah ja, ich habe zwei Fragen. Was für Synthese-Tools oder mit was für Synthese-Tools kommt die Hardware aus Fernost? Und zweite Frage, wo kommen die Beschreibungen von den Chip-Innereien letzten Endes her?
Also die Synthese-Tool von den Fernost-Tools, das ist jetzt bei den ganz billigen, die ich hier habe, bei dem kleinen, ein GoWin-FPGA, die Firma heißt GoWin, die hat die GoWin-IDE, die kann man runterladen, muss man sich zwar registrieren, aber ist ansonsten kostenlos. Es geht auch mit Yosys, das habe ich aber tatsächlich noch nicht so hingekriegt, wie ich es wollte. Da war ich faul und habe dann auf GoWin verblieben. Die zweite Frage war, genau, wo die Beschreibung der Chips eigentlich herkommen. Also gibt es ein paar verschiedene Quellen. Eine ist natürlich, man nimmt das alte Datenbuch von den CPUs und programmiert dann was nach, was so ähnlich funktioniert. Wesentlich cooler ist die Variante, dass die Leute die Chips decappen, also die lösen die Oberfläche des Chipsgehäuse auf mit Säure, nehmen hochauflösende Kameras, machen hochauflösende Fotos des Chips da drin, des Dies. Darauf kann man dann wieder die einzelnen Ebenen, die Metalllagen, die Siliziumlagen erkennen und bauen dann, zeichnen das Transistor für Transistor nach. Und dann gibt es Leute, die übertragen das wiederum in HDL. Das ist für die meisten großen CPUs inzwischen passiert. Also ein 6502 aus dem C64, da gibt es tatsächlich eine exakte Chip-Kopie in HDL übertragen, in Verilog oder in VHDL. Die kann ich dann hier einfach nehmen und reinladen. Ich habe tatsächlich die identische Kopie hier drauf.
Danke.
Da hinten ist noch eine Frage. ganz hinten, oder ja, hier vorne war auch eine, aber, well, you can take the first one. But in the back there is another question.
Hi.
Hi.
Du hattest vorhin angesprochen, dass es bei City Probleme gibt mit dem Analogen.
Ja.
Gibt es da mittlerweile auch Lösungen? Ich habe mal von Tiny Tapeout gehört. Macht das auch nur digitale oder kann man da auch analoge Chips nachbauen?
Du meinst den Chip tatsächlich neu aufzulegen?
Ja.
Die Idee kommt öfter auf, die funktioniert selbst bei ganz digitalen Chips nicht, weil die Fertigungstechniken trotzdem nicht mehr dieselben sind. Also du kannst nicht einfach die heutigen ein bisschen feiner auflösen, weil du kannst nicht einfach den Chip runterschrinken und sagen, dann baue ich ihn halt nochmal. Das hat tatsächlich Grenzen und bei den Analog-Dingern ist es noch viel schlimmer. Was dann die Lösung ist, du bildest es durch digitale Technik nach. Das kannst du natürlich auch, das macht dein Emulator ja auch. Der hat irgendwie digitale Filter, die dann die analogen Filter nachbilden. Aber tatsächlich einen analogen Chip nachbauen, das halte ich nicht für möglich.
The guy in the NASA shirt there in the back. Bitte nicht wundern, ich spreche zwischendurch Englisch, weil wir multilinguale Heralde
sind. Hallo. Ich habe mal eine Frage, wie sieht es aus mit den IP-Cores? Gibt es da irgendwo was öffentlich zur Verfügung, wo man einfach runterladen kann?
Was für Cores?
IP-Cores.
Für was zum Beispiel?
Naja, keine Ahnung, für die CPU zum Beispiel. Also wenn ich jetzt,
da gibt es Open Source, die wichtigen Sachen sind alle Open Source. Also ja, tatsächlich googelst du einfach nach Z80 VHDL und dann findest du es. Da gibt es genug GPL-te Sachen. Ein bisschen kniffliger wird es so beim Ansteuern von so RAM-Chips, die hier drauf sind. Da sind ja moderne RAM-Chips drauf. So ein SD-Rahmen, ein DDR1-Rahmen, das geht noch, aber die aktuellen DDR3, 4, 5-Rahmens, da ist Closed Source angesagt. Das ist aber eine Baustelle. Wenn man Lust drauf hat, dann fräst man sich in so einen RAM-Chip, so einen modernen RAM-Chip mal rein. Also irgendwo muss ja so ein PC-Chip das den auch ansteuern und versucht mal so einen RAM-Chip anzusteuern. Das ist interessant. Also das ist schon krasse Technik, die verwenden, um so die Daten da schnell rein und raus zu kriegen. Also fürs meiste gibt es einfach IP-frei runterladbar, gerade mit so Retro-Sachen.
Mehr Fragen aus dem Publikum? Da hinten?
Danke. Ich mache gerade in der Uni auch ein kleines Projekt, bei dem wir auch unseren eigenen MIPS-Chip programmieren in VHDL. Und ich habe auch schon von Verilog gehört und ich hatte die Frage, was davon kann man besser benutzen? Weil manchmal kennt das ja, man fängt mit was an und dann hat man gemerkt, irgendwie... Ja, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Ich hätte eigentlich was anderes nehmen sollen, weil es da viel mehr Dokumentation gibt, viel mehr Tutorials etc.
Das ist irgendwie reine persönliche Geschmackssache. Also beschreiben kann man alles in beidem und tatsächlich gibt es auch relativ gute Übersetzer von dem einen ins andere. Also es ist bei einfachen Dingen auch gar kein großer Aufwand, von einem ins andere zu übersetzen. Guckt dir beides an. Meistens läuft es darauf raus, dass man sich auch ein schickes Beispiel genommen hat, das man nachgemacht hat. Also findet zu all diesen Boards findet ihr haufenweise Leuchtdioden, Zählerbeispiele, alles mögliche. So für den Einstieg, wie so beim Arduino, die blinkende Leuchtdiode. Und dann lernt ihr halt das als erstes. Aber das in Kombination zu benutzen, das ist auch ein bisschen weniger. Bei Software ist es relativ fies, wenn man so anfängt, so zwei Sprachen im selben Projekt, dann kollidieren die Schnittstellen miteinander. Das ist bei den Dingern tatsächlich kaum so. Also die sind alle darauf ausgelegt, Verilog und VHDL im wilden Mix zu benutzen. Also man nimmt tatsächlich, praktisch jedes Projekt besteht aus beidem Code, weil der eine hat die CPU in VHDL geschrieben, der andere den Videocontroller in Verilog und das beißt sich überhaupt nicht, weil die Schnittstelle nur Drähte sind. Also ob ich jetzt aus Verilog nach VHDL einen Draht verbinde oder von Verilog nach Verilog, macht keinen Unterschied. Also such dir das aus, was dir gefällt, guck dir beide an und mix es, wenn du möchtest.
Gibt es weitere Fragen? Der Herald läuft.
Nehmen wir mal an, ich habe jetzt meinen Computer fertig. Also ich habe, was weiß ich, eine alte Spielekonsole nachgebaut. Computer. Wie kriege ich denn die Daten da rein?
Welche Daten? ROMs, RAMs?
Spiele.
Spiele.
Was auch immer.
Genau.
Du
hast zwei Dinge. Meistens hast du ein paar ROMs, also bei so einem Spielautomaten, damals waren es ROM-Chips. Davon kannst du, wenn es relativ wenig Daten haben, die auch in das FPGA mit reinladen. Die haben meistens auch ein bisschen Platz für Speicher. Das kannst du als RAM benutzen, auch als ROM. Also wenn es so im Kilobyte-Bereich, im 10, 20, 30 Kilobyte-Bereich ist, können selbst die einfachen FPGAs das einfach aufnehmen. Also der Pac-Man, den du gesehen hast, der war komplett inklusive einer ROMs im FPGA. Ansonsten lädst du die Daten irgendwo beim Start durch eine kleine Zustandsautomaten von der SD-Karte in einen größeren RAM, der da angeschlossen ist. So machen es dann die Amiga- und Atari ST-Dinger. Die laden von der SD-Karte zum Beispiel so ein Disketten-Image ins RAM und benutzen es dann von da. Das ist die Stelle, die trickreicher ist als bei einem Emulator. Da muss mehr Gehirn reingesteckt werden.
Bei den alten Spielekonsolen hat man zum Beispiel ROMs. Gibt's ne, genau. Ist es einfach, ein ROM-Modul wirklich an die Maschine zu hängen? Weil man hat ja zum Beispiel da typischerweise 5 Volt gehabt, statt, ich gehe davon aus, die meisten FPGAs machen 3,3 oder noch weniger.
Exakt. Also 5 Volt treffen die nicht mehr aufeinander. Das gibt es bei FPGAs praktisch nicht. Musst du halt Level-Shifter dazwischen machen oder du weißt, also wenn du weißt, in welche Richtung die Daten gehen, dann nimmst du einen kleinen Widerstandsteiler oder sowas. Also meistens sind die Cartridges, die haben dann 20, 30, 40 Pins. Das zu konvertieren von Spannungslevel ist jetzt kein Zauberwerk. Also das geht, du kannst Cartridges anschließen. Das musst du halt ein bisschen Spannungsübersetzung dazwischen schalten. Aber so ein Level-Shifter, googelt ihr nach Level-Shifter, findet ihr ganz, ganz viele Beispiele.
Mehr Fragen? Bitte gerne jetzt eure Fragen. Eure Gelegenheit. Gibt es Fragen aus dem Internet? Hier vorne ist noch eine Frage.
Kannst du mal noch ein paar coole Beispiele nennen, was Leute so gebaut haben oder was du vielleicht auch gebaut hast und warum und was du damit machst und so weiter?
Angefangen hat es tatsächlich, dass ich meinen Jugendcomputer in der Atari ST 2012 in so ein FPGA reingequetscht habe, nachdem ich gesehen habe, dass jemand anders das mit dem Amiga gemacht hat. Das konnte ich nicht auf der Community sitzen lassen, dass der Amiga nachgebaut wurde und der Atari nicht. Und dann hat es so gewachsen. Also da kam wirklich praktisch alles nach, was es gab. Also sämtliche Sinclair QL, Macintosh, sämtliche Spielkonsolen sind inzwischen in FPGAs. Ich habe damals dieses Board gebaut, dieses kleine, selbstgebastelte. Das hat dann ein netter polnischer Händler in Serie aufgelegt, hat es produziert, verkauft. Dann kam ein Nachfolgeprojekt irgendwie von Leuten, die ich gar nicht kannte. Diese Mist- und Mister-Projekte, die kennt ihr vielleicht. Das basiert auf diesem Mistboard, das ich da 2012 über den Winter gebastelt habe. Ja, also das hat damals so ein bisschen den Auslöser gegeben. Das gab es schon im Kleinen vorher, aber dieses kommerzielle Board, das so ein bisschen auf Retro-Gaming tatsächlich ausgelegt war, das hat so den Durchbruch gebracht. Inzwischen gibt es wirklich alle Spielkonsolen, alle 8-Bit-Computer, aber eben auf diesen teuren Boards. Und deswegen, diese kleinen Shinichina-Boards, da ist das noch nicht. Also hier gibt es relativ wenige Maschinen, die darauf bisher portiert wurden. Das sind, so ein Mister kostet irgendwie 600 Euro, wenn man es komplett baut. Das hier sind 30 Euro. Und das finde ich relativ schön, deswegen habe ich auch selber nochmal damit angefangen, nachdem ich gemerkt habe, eigentlich wollte ich damals eine billige Spielkonsole bauen, dann wurde es immer teurer. Und dann habe ich gemerkt, jetzt sind auf einmal die Dinger so billig, jetzt kann ich es nochmal versuchen auf dem hier. Deswegen sage ich auch, auf den großen Maschinen, dem Mister, da zu konkurrieren, da ist das Feld ist abgegrast. Aber hier irgendwie den alten Homecomputer, den man damals geliebt hat, nochmal drauf machen, kostet nicht viel Geld, man riskiert nicht viel, wenn man es dann doch nicht hinkriegt. Und wenn man es denn schafft, hat man was gebaut, was es so bisher nicht gab. Also in der Größe einen ganzen Amiga, das gab es bisher nicht oder was auch immer ihr gerne hättet.
Noch eine Chance für Fragen? 2 geht noch, eure Chance. 3, 2, 1. Keine Fragen mehr, ich denke, du hast alle Fragen beantwortet. Dann bitte einen großen Applaus für Till.
Danke.
Thank you.